Und damit herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast, dem Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruhr auch jetzt und heute bin ich zusammen mit
Hanno Terbeuken.
Hallo Hanno, du bist zum zweiten Mal da, aber diesmal reden wir mit dir nicht über Verwaltung, sondern du hast was anderes gemacht. Du hast ein Buch geschrieben.
Yay.
Erzähl mal.
Ich habe ein Buch geschrieben zusammen mit Philipp Greifenstein, das den schönen Titel trägt Vernetzt und zugewandt, digitale Gemeinde gestalten. Und du hast gesagt, du findest es interessant. Deswegen sollten wir mal drüber reden.
Und deswegen bist du hier. Sag mal, ich habe das nicht in der Hand. So, ich höre jetzt diesen Podcast. Gib mal den Elevator Pitch in kurzer Zeit. Warum sollte ich dieses Buch nehmen und wann wäre ich genau die richtige Person, es zu lesen?
Wir haben es geschrieben für alle Menschen, die ihre Kirchengemeinde digitalisieren wollen und nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
Okay, das heißt, wenn ich in dieser Situation bin, dann weißt du schon die nächste Frage. Wo soll ich denn anfangen?
Erstmal bei Kapitel 1. Was ist Digitalisierung?
Okay. Ist das notwendig, dass wir darüber immer noch sprechen? Ist es 2024, Hanno? Müssen wir noch über Digitalisierung sprechen?
Ja, müssen wir. Also wir müssen vielleicht nicht über Digitalisierung sprechen, sondern über Leben in der Digitalität. Diese Differenzierung kann man machen. Die haben wir, kleiner Disclaimer, die haben wir im Buch so nur ganz kurz angerissen, weil die meisten Menschen, wenn sie Digitalisierung sagen, eigentlich meinen, wir leben in einer Realität, in der fast alle Prozesse und alle Menschen digital first denken und arbeiten und damit müssen wir umgehen. So, aber das ist mit Digitalisierung ja gemeint. In Wahrheit könnte man sagen, die Digitalisierung ist schon fertig und jetzt müssen wir damit umgehen, weil Digitalisierung ist ein Prozess, aber dieser Prozess ist in den meisten Kirchengemeinden auch einfach noch sehr weit im Gange und vielleicht auch eher noch so in der Mitte des Prozesses statt am Ende.
Ich werde ja nicht müde zu erwähnen, dass Digitalisierung größer ist als digitale Produkte.
Unbedingt.
Also, ne, dass es nicht darum geht, irgendwie einen Instagram-Kanal, Facebook-Kanal oder sowas zu nutzen, sondern dass man versteht, wie sich Gesellschaft als solches gewandelt hat.
Es ist eine Frage von Haltung. Ja. Also, ne, das ist das, wo ich auch anfangen würde, wo Philipp und ich auch angefangen haben, nämlich bei der Frage, worum geht's da eigentlich, wenn wir über Digitalisierung reden und welche Haltung muss ich mitbringen, um in dieser digitalisierten Welt tatsächlich sinnvoll handeln zu können.
Ich bin jetzt in meiner Gemeinde, ne? Ich habe jetzt diesen Sonntagsgottesdienst, da bin ich großer Fan von. Ich bin kurz vor meiner Verrentung und habe jetzt Bock, nochmal so richtig anzufangen. Ich habe jetzt wieder Zeit, ich habe Geld, ich bin ausgesorgt, ich muss es nicht machen so und jetzt möchte ich doch endlich wieder, dass die jungen Menschen zu uns kommen und dass die Welt auch versteht, wie toll auch unsere Sonntagsgemeinde ist. Und ich habe gehört, dass das mit Digitalität irgendwas zu tun hat und so. Schritt 1, Haltung, sagst du. Welche Annahmen sollte ich über Bord werfen und womit sollte ich mich beschäftigen?
Ja, erstmal musst du fragen, was will ich eigentlich? Und das, was du gerade gesagt hast, ich möchte junge Menschen erreichen, bedeutet, ich muss rausgehen, mit jungen Menschen reden und sie fragen, was sie eigentlich wollen. Das ist die Grundhaltung, die ich mitbringen muss.
Aber ich habe ja das Evangelium.
Ja.
Und ich weiß ja, dass es gut ist. Ich bringe sie ja quasi näher an den Himmel. Die sollten doch auch ein Interesse daran haben, mit mir darüber reden zu wollen.
Ja, vielleicht haben sie das auch, aber woher willst du das wissen, wenn du sie nicht fragst?
Also muss ich Bittsteller der Welt gegenüber werden.
Du musst die Kirche nach draußen tragen, statt zu hoffen, dass Menschen einfach kommen, weil sie da steht. Ja, ob das eine Bittstellerhaltung ist, weiß ich nicht. Da kann man lange drüber reden. Aber ich muss die Welt zumindest einmal fragen, was soll ich dir tun?
Ja. Das ist sehr schön. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge zum Thema Sozialraum habe ich den beiden Herrschaften die Frage gestellt. Ich verstehe jetzt, warum Kirche in den Sozialraum möchte. Aber könnt ihr mir auch beantworten, warum der Sozialraum Kirche haben möchte? Irgendwie ist es ja auch eine Gegenseitigkeit, ne? Ich sag mal so, die Antworten waren diffus. Irgendwann wurde mir digitale Kirche nochmal erklärt, warum das cool ist. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das Gespräch auch zu Ende. Aber genau, wir haben irgendwie Welt und Kirche, wir haben Gemeinde und das, was außen steht. Jetzt sagst du, es geht darum, erstmal zu hören, was draußen ist. Aber ist das etwas, was mit Digitalität und Haltungsfrage zu tun hat? Also würdest du sagen, das ist etwas, was heutzutage notwendiger ist als noch davor?
Also ich würde nicht sagen, dass es notwendiger ist als früher. Es ist nur einfacher geworden und es wird viel mehr erwartet. Diese Selbstverständlichkeit, dass Kirche wichtig ist, muss man sich halt neu erarbeiten und neu schaffen. Und das ist etwas, was in dieser kurzen Zeit jetzt so zwischen den 50ern und den 90ern im Westdeutschland nicht in Frage stand. Aber das ist ein sehr kurzer Zeitraum bezogen auf die Gesamthistorie und auch in Deutschland nicht immer universell so der Fall gewesen, als einfach in der DDR eine andere Kirchengeschichte gibt als in Westdeutschland, das darf man nicht vergessen. Insofern weiß ich nicht, ob man das jetzt so, also wenn man es ganz kurzfristig betrachtet über unsere Lebensspanne, könnte man vielleicht sagen, ja, es ist wichtiger als früher, aber wenn man es über die Gesamtkirche betrachtet, ist es nicht wichtiger als früher, sondern einfach in einer anderen Gestalt jetzt verfügbar.
Ich finde das ja so bemerkenswert nochmal, wenn man überlegt, dass man im Marketing eigentlich mit Kohorten arbeitet, ne? Und man sagt so, die Leute, die den Newsletter ganz am Anfang abonniert haben, wie entwickeln die sich? Die Leute, die zur Buchmesse unseren Newsletter abonniert haben, wie entwickeln die sich? Und so Kohortenbildung auch nochmal zu sagen, ey, welche Generation bewegt sich eigentlich gerade durch das System Kirche, ne? Und wir sehen ja, dass Sozialisation abnimmt und damit ergibt sich ja eigentlich eine zwangsläufige Notwendigkeit darum, zu sagen, ey, es gibt einfach Leute, die lernen das nicht zu Hause oder sowas, ne? Also, man kann sich natürlich die Frage stellen, Notwendigkeit oder nicht, vielleicht eine andere Podcast-Folge, aber zu sagen, ey, wenn mir das wichtig ist, was da ist, dann bedeutet das ja, ich muss mich darum kümmern, ne? Warum gibt es Kosmetikproben in den Babyboxen? Weil man halt genau weiß, wenn man mit einem Produkt aufwächst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Produkt bleibt, halt voll hoch, ne? So, oder warum macht Coca-Cola immer noch Werbung, obwohl die die größten Getränkekonzern haben oder Pepsi-Sachen so? Ja, weil die nachwachsenden Generationen auch Coca-Cola geil finden müssen oder Pepsi geil finden müssen, weil die sonst nicht trinken. Ne? Also das ist quasi nicht, dass Markenerhaltung halt nicht aufhört mit den Sachen.
Richtig, richtig. Es ist auch ein Prozess. Also auch Leben in der Digitalität ist etwas, was ja nicht endet. Und es gibt durchaus in bei Kirchenmenschen diesen Wunsch, ein abgeschlossenes Ende zu sehen. Ich sage in der Projektentwicklung immer, wir werden nie fertig, wir werden immer fertiger. Mhm. Was so manchmal sowohl die persönliche Kondition als auch den Zustand des Projektes beschreibt. Aber man wird halt nicht fertig. Es gibt keinen Endzustand, auf den wir hinarbeiten, in dem sich dann Kirche auf einmal in digitaler Form befindet. Sondern es ist ein Prozess semper reformanda, der einfach nicht endet. Und eigentlich ist das dem Charakter zumindest der lutherischen Kirche, der evangelischen Kirche ja auch ganz gut angemessen. Und wir stellen trotzdem fest, dass sie an vielen Stellen ja doch gelegentlich in gewohnten Formen verhärtet, weil diese Haltung, wir müssen uns auch immer wieder neu daran orientieren, wie wir das Evangelium gut verbreiten können und wie wir etwas machen, was die Menschen um uns herum tatsächlich interessiert, dass diese Haltung manchmal eben auch einfach wegverknöchert.
Ja. Katholischerseits natürlich auch, wir haben ja seit dem Zweiten Vatikanum aufgegeben, dass wir Suizidas Perfecta sind, also offiziell. Manche haben das Memo nicht bekommen, aber prinzipiell ist es ja so, und dann wäre ja genau die gleiche Sache. Also wenn wir noch nicht die perfekte Gesellschaft abbilden, dann ist natürlich daraus auch verständlich, dass bis zu dem Moment, wo das Reich Gottes eintrifft, ist immer wieder die Kontextualisierung braucht und den Dialog mit der Welt, um das zu machen. Also.
Aber wir können uns da kirchentheoretisch Konfessionen um die Ohren schlagen, so viel wir wollen. In der Praxis macht das keinen Unterschied. Auf der Gemeindeebene, in der Praxis ist die Frage tatsächlich, wie erreiche ich die Menschen um mich herum? Und katholisch, evangelisch macht für die Herangehensweise da tatsächlich keinen Unterschied, außer in der gewohnten Ästhetik. Also da gibt es schon Unterschiede, ne, die will ich nicht kleinreden. Aber es ist kein fundamentaler Unterschied in der Frage, mit welcher Aufgabe bin ich in die Welt gestellt.
Ihr habt ja ein großes Kapitel über Zielgruppen. Ja. Und das, ich meine, auch da nochmal, weil es halt auch für die Zielgruppe erstmal irrelevant ist. Also die Konfessionen.
Genau.
Es gibt natürlich Leute, die suchen eine bestimmte Konfession, weil sie Identifikationsmarker da drinne vermuten und sich dem ansetzen. Aber prinzipiell, wenn du anfängst bei Null, dann hast du halt Leute, also du gehst mit Sinnsuchenden hin und wirfst halt die Sachen mit in den...
Ich würde es gar nicht mal auf Sinnsuchende begrenzen. Die Leute suchen ja nicht nur Sinn. Manchmal suchen sie auch einfach Gesellschaft. Manchmal suchen sie auch einfach Zerstreuung. Manchmal suchen sie Musik. Manchmal suchen sie intellektuelle Anregung. Also, ne,
Ich würde Sinnsucher auch jetzt nicht als transzendentalen Sinn oder sowas, sondern so dieses, ich beschäftige mich mit der Frage, was ist in der Welt, wo stehe ich da, so, ich düdel da rum und bin da prinzipiell offen für Ideen.
Aber jeder Mensch sucht ja nach spezifischen Formen, das mit Inhalt zu füllen. Und du, Tobias, sagst ja auch immer, ne, Thema, Ort, Zeit und Inhalt müssen zum Interesse des Menschen passen, der da gerade unterwegs ist. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, wo du ja völlig recht hast, dass wir nie alle erreichen können. Also ne, das ist einer der häufigsten Sätze, die ich dazu in der letzten Zeit immer wieder sage, ist einfach, alle ist keine Zielgruppe. Also natürlich wollen wir als Kirche alle Menschen erreichen, aber das ist beides als Kirche und alle Menschen so unspezifisch, dass das kein handlungsfähiger Auftrag ist. Also ich kann ja nicht zu jemandem dahinstellen und sagen, so, mach etwas für alle. Das, also wird nicht gelingen. Außer jemand erhöht irgendwie den Sauerstoffgehalt in der Luft. Also Klimaschutz ist vielleicht etwas, was für alle ist, aber selbst das stimmt ja auch nicht. Also alle erreichst du damit auch nicht.
Aber daraus ergibt sich ja die Notwendigkeit, wenn ich nicht als an sich alle erreichen kann, dass es ja auch darum geht, ein Netzwerk zu schaffen, wo möglichst viele durch unterschiedliche Dinge erreicht werden.
Oder? Ja, und ich muss, und es befreit mich gleichzeitig auch von diesem Druck, dass immer alle für alles sein muss. Und das erlaubt mir als Mensch und Gemeinde vor Ort auch zu überlegen, worin sind wir denn gut? Und also erstens, wäre es um uns herum? Also was brauchen die Menschen, die in unserer Reichweite sind, sowohl physikalisch als auch digital von uns? Was wollen die von uns? Und zweitens, worin sind wir gut? Und wo ist die Schnittmenge davon? Und wir haben dann ein Problem, wenn es keine Schnittmenge gibt. Also dann muss man tatsächlich überlegen, das eine oder das andere zu ändern. Und das den Umkreis der Menschen, die man erreichen kann, zu ändern, ist schwierig, wenn man das auf der lokalen Basis mit der Kirche tut, weil du kannst die Kirche nicht einfach irgendwo einfach mitnehmen, abbauen und woanders hinstellen. Du kannst dann überlegen, gehe ich in den digitalen Raum, weil ich da die Menschen finde, die Bock drauf haben auf das, was ich mache. Oder du kannst halt als hauptamtlich auch überlegen, gehe ich woanders hin, wo diese Menschen sind. So, das ist dann auch noch eine Option. Oder eben, und das ist die einfachere Option, zu sagen, okay, dann müssen wir unser Angebot verändern. Und das fällt aber dann oft diesen regionalen, lokalen Kirchengemeinden dann doch irgendwie schwer, etwas Neues zu machen, weil sie dann fragen, ja, wer soll das denn jetzt auch noch tun? So, wenn nicht jemand kommt und sagt, ich.
Aber dann stellt sich ja die Frage, welchen Handlungsspielraum haben Gemeinden denn überhaupt? Also wie weit können sie denn Leute erreichen außerhalb von den Leuten, die gerade da sind? Also weißt du, wenn man nicht alle erreichen kann, wenn man gucken kann, worauf es gut ist, dann bedeutet das ja vor allen Dingen auch eine wahnsinnige Beschränktheit im eigentlichen Handeln, oder?
Hängt ein bisschen davon ab, wo du bist, ne? Also es hängt wirklich von deiner Umgebung ab. Also wenn ich sitze in Berlin, gucke aus dem Fenster und sehe ein dicht besiedeltes Stadtviertel, da sind eine evangelische, eine katholische Kirche in Reichweite voneinander. Also die können ihre Glocken gegenseitig hören. Da habe ich Auswahl und die können sich entscheiden. Da sind Menschen, bei denen sie sagen können, für die machen wir was. Die einen zeichnen sich aus durch Orgelmusik und die anderen zeichnen sich aus durch, gut, ich war noch nicht bei den Katholiken, ich weiß nicht, aber wodurch die sich tatsächlich auszeichnen. Hier.
Ich nehme dich mal mit.
Ich meine hier bei uns in der Nachbarschaft. So. Katholische Gottesdienst habe ich im vergangenen Jahr tatsächlich mitgemacht. Ich war beim Osterhochamt im Dom in Erfurt. Das war sehr nett. Übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, wie sozusagen das Extrembeispiel der Ästhetik dann einen Anknüpfungspunkt anbietet oder eben nicht. Für mich als sozialisierten Lutheraner war das ein bisschen Theater. Es war schön. Also war ein schönes Erlebnis. Aber es hatte auch was von, es hatte noch stärker was von Performance als von alle mitnehmen. Wohingegen ich dann auch im Laufe des Jahres nochmal bei einem freikirchlichen Gottesdienst hier in Berlin war. Das hatte musikalische Performance, aber es war sehr inklusiv. So. Und es sind zwei verschiedene, ganz verschiedene Ästhetiken, die sich an ganz vielen Stellen festmachen. Und es gibt nur sehr, sehr wenig Menschen wie mich, die tatsächlich aus Interesse in beide gehen. Die allermeisten Leute werden von einem mehr angesprochen, vom anderen und gehen dann im Zweifel lieber da wieder hin.
Und daraus ergibt sich ja nochmal genau die gleiche Frage, so welchen Handlungsspielraum haben halt die Gemeinden? Also du hast jetzt einmal gesagt, klar, wenn ich, sich nochmal klar zu machen, dass die da sind, vielleicht noch nicht die erschöpfte Menge sind von denen, die es wissen, aber du hast den Zeit vom Ort, Person und Thema angesprochen, aber in den Kontexten sage ich ja auch, Leute sind sonntags nicht in der Messe, nicht weil sie nicht wissen, dass sonntags Messe ist oder Gottesdienst, sondern Leute sind sonntags nicht in Gottesdienst, weil sie wissen, dass sonntags Gottesdienst ist. Also man könnte ja auch argumentieren, dass die Leute, die nicht da sind, es nicht unbedingt daran liegt, dass es keine Reichweite gibt, damit sie Awareness dafür haben und irgendwie wissen, dass es ist, sondern dass es auch eine bewusste Entscheidung ist, eben nicht daran zu partizipieren.
Na, dann falten wir doch deine Frage nach dem Handlungsspielraum mal ein bisschen auf und fragen umgekehrt, was grenzt denn den Handlungsspielraum ein? Also
du hast das Buch geschrieben.
Genau, also deswegen.
Ich bin gespannt.
Also ich muss sozusagen gucken, ich muss mir die Sachen angucken, die ich nicht ändern kann. Also wenn ich sage, ich habe hier eine Kirche, die kann ich nicht ändern. So zumindest nicht wesentlich. Ne? Ich kann sie anders dekorieren, ich kann was anderes drin machen. Ich kann, so wie sie es mal im Erprobungsraum in der EKM gemacht haben, ein Escape Room in die Kirche bauen, so dann wird sie anders genutzt, dann kommen vielleicht Leute aus anderen Zwecken und so weiter. Also, aber ich kann mir eben das angucken, was ich ändern kann. Und vor allem muss ich willens sein, das anzupassen, was ich ändern kann. Also, der erste Punkt ist, ich nehme mir den Kalender und gucke, was haben wir eigentlich für Veranstaltungen und für wen sind die? Und dann gucke ich, wo kommen wie viele Menschen dahin, regelmäßig oder auch unregelmäßig. Und dann würde ich halt immer empfehlen, etwas, was Jonas Göbel, Pastor in Hamburg, populär gemacht hat und was wir im Buch auch als Beispiel mit aufnehmen, weil es wirklich eine gute Idee ist, wirklich immer in Serien und Staffeln zu denken. Also, so wie bei Netflix, ich habe eine Serie, das ist eine Idee, die hat eine Staffel 1 und wenn die Staffel 1 erfolgreich ist, mache ich eine Staffel 2. Und wenn die Staffel 2 erfolgreich ist, mache ich vielleicht noch Staffel 3. Und irgendwann bist du halt vielleicht die Simpsons, die jetzt bei der, was weiß ich, 15., 16., 17. Staffel sind oder was. Und vielleicht bist du irgendwann Firefly und hast halt nur eine halbe Staffel gemacht und die war aber trotzdem gut.
Mein Bruder bedauert es immer noch.
Er ist nicht allein auf dieser Welt. Aber tatsächlich ist die, also diese Haltung zu sagen, nichts von dem, was wir machen, ist notwendigerweise immer auf Dauer gestellt und nicht jedes Projekt hat zum Zweck, am Ende auf Dauer gestellt zu werden. Das ist ganz wichtig. Also diese regelmäßige Überprüfung zu sagen, ist das, was wir tun, noch relevant und gibt es vielleicht andere Mittel und Wege oder andere Gruppen um uns herum, für die wir nichts machen, für die wir aber dann lieber die Ressourcen einsetzen oder einen Teil der Ressourcen einsetzen. Also das ist das Erste, was ich tun würde. Wirklich gucken, lass uns die Dinge nicht konstant alle auf Dauer stellen, sondern wirklich sagen, wir überprüfen in regelmäßigen Abständen alles, was wir tun. Und dann ist auch okay, wenn wir das dann lassen. Weil das ist das Allerschwierigste, Dinge bleiben lassen. Und dann kann ich dadurch Ressourcen und Ideen freisetzen. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich habe aber hier eine Idee, aber und man dann sagen muss, naja, wir haben aber leider keinen Abend in der Woche mehr im Gemeindehaus frei, weil alles besetzt, alle Räume besetzt ist, weil wir immer nur obendrauf Dinge drauf tun, unsere Ressourcen nicht verteilen, das ist dann problematisch. Deswegen diese regelmäßige Überprüfung machen. Und dann bekommt man auch Handlungsspielraum.
Die Begleitstudie der Erprobungsräume im Rheinland hält ja fest, dass ein Hindernis für Innovation darin besteht, dass die Leute Angst haben davor, dass wenn sich etwas verändert, dass dann nichts mehr bleibt. Ich paraphrasiere die ein bisschen. Also sich zu sagen, okay, ja gut, dann schaffen wir ab, was nicht mehr relevant ist. So. Und dann ist ja nochmal die Frage, für wen relevant, ne? Für die Leute, die da sind, ist es ja wahrscheinlich relevant, weil sonst wären sie ja wahrscheinlich nicht da. Und um dann Luft zu schaffen, für was? Weil wenn man Angst hat davor, dass nichts mehr kommt, dann bedeutet ja, ich schaffe was ab und nichts mehr wächst nach.
Im evangelischen Bereich ist da das Wort Selbstverzwergung in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht. Ne? Dieser Effekt, dass man sich selber klein macht, wenn man sagt, naja, es ist ja viel wichtiger, das zu erhalten, was da ist, weil wenn wir das nicht mehr machen, dann kommt ja gar keiner mehr. Und ich glaube schlichtweg, dass das nicht stimmt. Die Leute kommen schon, wenn das Angebot passt. Aber dazu muss ich einmal auch wissen, was könnte denn passen? Und dazu muss ich willens sein, auch einen Teil meiner Zeit damit zu verbringen, das rauszukriegen. Also rausgehen und Leute fragen, was wollt ihr? Was könnt ihr euch vorstellen? Was wollt ihr vielleicht selber anbieten? Und vielleicht auch, wenn man sich das selbst nicht zutraut, einfach den Raum zu öffnen und zu sagen, hey, das kannst du, wir haben hier eine Kirche und ein Gemeindehaus, die stehen 6 Stunden am Tage leer. Wie füllen wir diesen Raum? Und vielleicht auch mal mit anderen Sachen. Und dann, vielleicht ist ja auch ein Prä einer Kirche oder einer kirchlichen Einrichtung, ein Ort zu sein, wo Dinge stattfinden können, die anderswo nicht stattfinden können. Da muss man natürlich gucken, was ist das? Ja, das ist auch okay. Aber auch das kann ein Weg sein, zu sagen, hey, das ist wichtig. Auch das wäre eine Möglichkeit. Aber es hängt auch davon ab, wo bist du eigentlich? Wo bist du Kirche?
Eigentlich so ein bisschen die Maria Kondo-Methode anwenden für Pastoral.
So ein bisschen, ja.
Das sparkt Joy oder
naja,
so. Oder? Und dann nochmal zu gucken, wenn ich dann wieder Raum habe, kann ich den ja auch wieder füllen. Aber wenn ich mir den Raum halt gar nicht schaffe, dann wird es halt immer voller und immer voller und immer anstrengender. Und wo lege ich das hin? Und ich sehe dann vielleicht auch gar nicht mehr meine schönen Kleidungsstücke, weil die halt zwischen tausenden Kleidungsstücken verborgen sind, worauf ich keine Lust mehr habe.
Ja, also ich meine, nicht jeder ist für den Minimalismus gemacht. Das müsstest du als Katholik ganz besonders wissen. Aber Marie Kondo...
Ich zeig nicht, wie das Büro aussieht.
Aber Marie Kondos Frage, does it spark joy, ist auf jeden Fall richtig und wichtig, dass ich nämlich fragen kann, was macht mir eigentlich Spaß? Und das ist auch okay, wenn ich bei dem anfange, was mir Spaß macht und das anbiete. Weil du eben, wie wir vorhin schon hatten, wenn nicht, also weil Gemeinden, insbesondere Kirchengemeinden, eben nicht darauf verpflichtet sind, alles für alle machen zu müssen. Und dann darf ich mir auch erlauben zu fragen, woran habe ich denn tatsächlich Freude? Was macht mir Spaß?
Wobei ja gerade, was, wenn es darum geht, Gemeinde in einer digitalisierten Welt zu denken und dann vor allen Dingen nochmal Gemeinde in digitalen Kanälen zu denken, kommt man ja immer mit, die Gemeinde digital ist nicht komplett, weil es gibt halt die Grundvollzüge, ne, aus der Pastoraltheologie, Materia, Liturgia, Diakonia, Communio, also die ja, ich habe sie auch hier aufgeschrieben, aber ich gebe dir auch die Chance. Oder beziehungsweise Confessio Augustana, Kirche ist dafür da, das Evangelium zu verkünden und die Sakramente zu spenden. Das geht ja auch gar nicht. Also du kannst ja deswegen gar nicht in der digitalen, ich nehme die Argumentation auf, ich kann das ja gar nicht in der digitalen Kirche aufmachen. Oder im Protestantischen war ja zum Beispiel ganz heiß die Frage, ob man Abendmahl gültig feiern kann über Videokonferenz-esken Sachen und
ja.
So.
Auf die Diskussion will ich gar nicht, da will ich gar nicht rein in die Diskussion, weil also meine persönliche Haltung dazu ist erstmal die Frage, fühlen sich die Menschen wertgeschätzt, willkommen und haben sie das Gefühl, dass sie zusammen Abendmahl gefeiert haben? So. Und dann kann man jetzt sagen, das ist theologisch aber nicht ausreichend als Argumentation. Ja, okay, kann sein, aber das wäre mein erster Maßstab. So. Ich würde aber auch nie, und das ist auch etwas, was Philipp und mir ganz wichtig war, nie das Digitale anstelle des Analogen setzen. Wir glauben, dass Kirche auch einen ganz großen Wert darin hat, etwas, einen Ort und etwas Haptisches zu liefern und zur Verfügung zu stellen, das es anderswo einfach nicht gibt. Wer baut denn heutzutage noch solche Räume wie die, zu denen wir einen Schlüssel haben? Es gibt solche Orte nicht. Und das kann man natürlich nicht digital, das kannst du nicht digital ersetzen. Aber du kannst es natürlich digital ergänzen. Du musst es auch digital ergänzen. Weil wir alle, und das, wer das heutzutage noch in Frage stellt, der hat eine andere, also hat einfach eine verzerrte Wahrnehmung von Realität. Wir alle sind einen Großteil unserer Zeit irgendwie online mit dem Internet verbunden, mit einem globalen Kommunikationsnetz. Auch in hohen Altersgraden sind wir das. Ja, wenn du in die Nutzungsstudie reingehst, in der ZDF Online-Studie und so, dann siehst du, ab 70 Jahren sind nur noch 50% der Menschen online. Ganz grob. Und das ist die wahre Nische. Ne? Die alten Offliner, das ist das Nischenpublikum. Mhm. Alle anderen sind über digitale Kanäle verbunden, erreichbar und erwarten auch, dass Serviceleistungen in diesem Format verfügbar sind. Und da müssen wir, mit dieser Realität müssen wir uns einfach grundlegend auseinandersetzen. Und das beginnt übrigens ganz noch vor den Dingen, die uns Spaß machen. Also selbst wenn es mir nicht Spaß macht, eine aktualisierte Webseite zu haben, muss ich das trotzdem tun, weil sonst habe ich überhaupt keinen Fuß in dieser digitalisierten Welt.
Luisa, die Kommunikation für die MIDI gestaltet, hat das sogar in der allerersten Podcast-Folge hier auf den Punkt gebracht, wenn sie sagt, ich wünsche mir eine Kirche, die mir nah ist.
Ja.
Und sich auch diese Frage nochmal zu stellen, ne? Also ich wollte da nicht auf theologische Konstruktion raus, sondern das ist ja etwas, was immer gesagt wird, ne? Wenn wir das digital machen, dann funktioniert das ja nicht mehr. Wir brauchen den persönlichen Kontakt. Und sich nochmal klar zu machen, ja, persönlicher Kontakt kann entstehen, indem man einen Raum anbietet, ganz physisch, der eine Weite hat und von sich erzählt. Aber Kontakt und Beziehung kann eben auch dadurch kommen, dass man im Blickfeld der Leute ist und eben nah ist, so wie ich mich bei der Deutschen Bahn über Twitter beschweren kann. Also kann ich mich eben auch, meiner Pfarrei über ein Formular mal schreiben. Also es sind ja gar keine Hexenwerke oder sowas, die drin ist, aber dass so dieses, ich kann die erreichen, ich kann das auch erreichen in meinem Alltag, ne? Ich muss das nicht irgendwie über Ecke laufen.
Ich habe neulich von einem süddeutschen Diakon katholisch den schönen Satz gehört, wir müssen zu einer Kirche werden, die dann für Menschen verfügbar ist, wenn die uns brauchen. Und nicht Dienstag zwischen 9 und 11 und Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr.
Ja.
Und das heißt, du musst auch so asynchrone Kommunikationskanäle zumindest aufmachen. Heißt ganz konkret Kontaktformulare, wo ich Anfragen stellen kann. Und da muss ich aber auch.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so kompliziert, ne? Aber auch ein Brief ist eine
Asynchrone Kontaktmöglichkeit. Aber das Wichtige ist, dass ich auch einen Rückkanal aufmachen muss. Auch das gehört ja zu dieser Haltung von Digitalität mit dazu, dass ich, wenn mir jemand eine Anfrage schickt, dass ich die auch beantworte. Das ist ganz wichtig, ja. Es gibt so ein schönes Kirchenlied, das heißt, erste Textstelle, du bist ein Gott, der mich anschaut. Aber wenn du das auf die Institution Kirche zurückbrichst, dann guckt die meistens nicht zurück. Und diese zwei Wege Kanalität, diese zwei Wege Kommunikation tatsächlich auch aufzumachen und zu sagen, okay, wenn ich eine Anfrage stelle, dann kann ich erstens wissen, dass die ankommt. Und B, kriege ich auch eine Rückmeldung. Das ist auch eines dieser grundlegenden Dinge, die mit Digitalität, mit Leben in der Digitalität ganz viel zu tun hat. Und nicht warten darauf, dass Leute kommen und eine Anfrage stellen, sondern auch die Möglichkeiten, Anfragen zu stellen, auch aufzumachen, zu sagen, hey, hier kannst du eine Anfrage zu diesem Thema stellen. Hier ist der Kontakt zu unserer Gemeindediakonin. Hier ist die Nummer, die du anrufen musst, wenn du dich um unsere Jugendarbeit, Fragen zu unserer Jugendarbeit hast. Hier ist das Formular, das du brauchst, wenn du dein Kind taufen möchtest. Ja, diese Kanäle aufmachen und sagen, hey, wir sind eine einladende Kirche. Wir wollen, dass du dich bei uns meldest und nicht, wir warten einfach drauf, dass du dich bei uns meldest.
Ich habe hier heute Vormittag eine Folge mit Thorsten Dietz aufgenommen. Weiß nicht, ob sie jetzt vor dieser Folge erscheint oder nach dieser Folge erscheint, aber was er da drinnen nochmal verdeutlicht ist, dass er sagt, Landeskirchen und Bistümer, er hat manchmal das Gefühl, dass sie gar nicht bereit dafür sind, dass Leute Bock auf sie haben oder was machen wollen. Ne? Also dass einfach diese Struktur des Leute sind da und sagen, ja, ich würde mich damit gerne mal beschäftigen oder sowas, dass die halt kaum existiert.
Aber ja, die kommen ja auch nicht zur Landeskirche. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Landeskirchenamt klingelt und sagt, hallo, ich möchte was von euch, ist ja sehr
gering. Genau, landeskirchliche Struktur, wir haben über evangelikale Struktur und landeskirchliche, so in diesem Kontext, ja. Also aus ganz normaler Gemeinde, wenn, keine Ahnung, ich bin, diese Erfahrungen haben, glaube ich, viele gemacht, klassisch sozialisiert, dann bin ich zu meinem Studium rüber nach Freiburg, da war noch eine sehr gute Hochschulgemeinde, das hat auch gut funktioniert, oder eine Universitätsgemeinde, da war ich da drin und das war sehr schön, aber auch da, wenn man in die reguläre Ortspfarrei gegangen ist, so wird man eher angeguckt, ob der sich verlaufen hat oder so, ne? Und dann, als ich dann nach Trier umgezogen bin, ist es abgebrochen einfach, weil ich hier keine Pfarreiheimat, weil es auch keine Struktur gibt, die mir sagt, hier, schön, dass du umgezogen, es gibt ja das Meldewesen, die haben es ja erfahren.
Also, es hat drei Jahre gebraucht, fast drei Jahre gebraucht, bis meine lokale Gemeinde hier in Berlin wusste, dass ich da bin.
Ja.
Und ich war vorher da, bevor die bei mir sozusagen angeklopft haben, als ich umgezogen bin. Obwohl die das wussten, dass ich umgezogen bin. Also hätten wissen können aus besagten Meldedaten und so weiter und so fort. Aber die haben dann irgendwann angefangen, einen Newsletter zu schreiben. Und den habe ich dann abonniert. Und ich kriege jetzt alle vier Wochen von denen Infos. Das sind unsere aktuellen, das ist passiert, das sind die anstehenden Ereignisse. Das ist ganz einfach, simpel. Aber das ist total effektiv, dass ich weiß, okay, die sind da und ich kann gucken, was da passiert. Und ich finde es gut, was die machen. Und wenn ich mich engagieren will oder wenn ich irgendwo hingehen will, was zu mir passt, kann ich das machen. Und selbst wenn ich das nicht tue, hat dieser Newsletter, den ich da jede Woche, also alle vier Wochen, jeden Monat kriege, trotzdem einen Wert.
Voll. Das bestätigt ja nochmal das, was du am Anfang gesagt hast, dass es bei dem Umgang mit Digitalität oder mit der jetzigen Gesellschaft nicht darum geht, irgendwas fancy zu können, sondern dass es eine Haltungsfrage geht, weil sowas wie Meldewesen ist ja super alt, ne?
Ja.
Aber so sich zu sagen, wie nutze ich denn im Prinzip die Daten, die ich habe? Ich glaube, da haben wir sehr viel gelernt in den letzten Jahren allgemein, ne? Wie gehe ich mit Daten um? Wie nutze ich Daten vielleicht auch sinnvoll? So, ne? Sonst Meldewesen schön, toll, dass das reinkommt, aber zu sagen, ah ja, daraus könnte ich ja auch was bauen. Also es gibt ja auch Willkommensteam, ne? Wäre ja Quatsch, das zu leugnen, dass sowas nicht existiert in der Pastoral, und sich zu sagen, ja, okay, was mache ich damit? Wie gehe ich mit den Daten, die ich bekomme, eigentlich um mit meinen Besuchern? Was suchen die? Gibt es einen Newsletter? Gibt es Kontaktmöglichkeiten?
Und da sehe ich tatsächlich dann die relevante Rolle der Landeskirchen und Bistümer, also dieser Ebene, die Gemeinden befähigen können, mit diesen Daten zu arbeiten. Ja, die müssen das nicht selber tun, aber sie müssen zumindest die Leute identifizieren, für die die relevant sind und für die auch wo diese Interessengruppen sich sammeln können. Und dann können sie aufgrund ihrer Größe und der Datenaggregation auch tatsächlich dabei helfen, dass diese Daten nutzbar gemacht werden. Und sie können das auch tun aus Datenschutzgesichtspunkten und so. Also das ist auch die Ebene, wo solche Fragen beantwortet werden können, damit wir sie nicht 14.000 Mal beantworten müssen, sondern nur 40 Mal. in allen Landeskirchen und Bistümern oder optimalerweise nur zweimal, einmal fürs DSGEKD und einmal fürs KDG.
Ja.
Das sind die beiden kirchlichen Datenschutzgesetze für alle da draußen, die das nicht wissen.
Wir haben eine Folge zum kirchlichen Datenschutz mit Felix Neumann und eine Folge, die auch um diese Folge herum erscheint, mit Gregor Antochin zu Isidor, wo es um Datenspeicherung und Verarbeitung geht, und natürlich auch, Hanna, die Folge mit dir, wo wir auch ein bisschen über Church Desk und Verwaltung und Kirche und CRM-Systeme und sowas gesprochen haben. Jetzt sag mal, ihr fangt ja gar nicht bei Instagram an, wenn es dann um Handwerk geht, sondern ihr fangt bei der Gemeinde-Homepage an. Habt ihr das Buch 2006 angefangen zu schreiben oder wie kam es dazu?
Es ist immer noch, also für uns ist erstmal wichtig, dass jede Gemeinde eine selbstbestimmte Informationsplattform, ein Informationsplateau hat, wo sie selber definieren kann, das ist das, was du über mich wissen kannst und das ist das, was bei uns passiert. Du brauchst in einer Gesellschaft der Digitalität einen nicht algorithmusgesteuerten Ort, den du selbst definieren kannst, um sozusagen eine Baseline zu legen, um gefunden zu werden. Also für die Pull-Kommunikation, weil Instagram und Social Media eignen sich nicht als guter Ort für Pull-Kommunikation, wenn jemand gezielt nach etwas sucht. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon in meinen Feed durchgescrollt habe und dann wieder runtergescrollt habe, um etwas wiederzufinden, und dann war es einfach weg. So.
Oder wie oft ich irgendwie denke, boah, dem folge ich und das finde ich voll gut, den Content, und ich freue mich, dass der bei Reels immer auftaucht, und dann will ich den suchen und ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Zum Beispiel.
Wie genau der Account heißt, wo ich den finde, und bin
genau,
auch,
das sind zwei ganz unterschiedliche Nutzungssituationen, die wir nicht notwendigerweise selbstbestimmt steuern können. Aber das ist bei einer Webseite immer noch anders. Also im World Wide Web kann ich meine eigene Präsenz tatsächlich selbst kontrollieren. So, und das ist wichtig, das zu haben, damit es einen Ort gibt, wo Menschen auch anknüpfen können, die sich auf die Suche machen. Weil das tun sie tatsächlich. Insbesondere auf Google Maps und Apple Maps. Also auch die Karten als Suchort darf man nicht unterschätzen. So, und deswegen empfehlen wir als Basic, als Basis immer eine gute Webseite, wo die Termine aktuell sind, denn dann habe ich sie auch dort irgendwo und dann kann ich sie von dort aus weiterverwenden. Ja, dann, damit sie irgendwo auch sind, also ich muss sie irgendwie haben, um sie auch woanders davon erzählen zu können. Und dann empfehlen wir eben als zweites auf jeden Fall etwas als Kommunikationsmedium, als Push-Kommunikationsmedium, tatsächlich das Thema Newsletter anzugehen und zu nutzen, denn das ist niederschwellig, das ist einfach, das ist sehr universal und kann von ganz vielen Menschen genutzt werden. Und wird auch von vielen Menschen genutzt. Es ist einfach so, dass E-Mail als universelles Kommunikationsprotokoll alle Veränderungen in der Digitalität mitgemacht und überlebt hat und einfach nach wie vor gut funktioniert und inzwischen sogar natürlich auch auf die Handys kommt, auf die Smartphones kommt. Und also zum einen etwas zu eine Informationsbaseline zu haben, die nicht algorithmisch gesteuert wird, wo ich also selbst entscheiden kann, was ist denn da überhaupt, also was steht da zur Verfügung, und einen Push-Kanal zu haben, der auf einem Universalprotokoll beruht, also nicht auf einer spezifischen Plattform nur existiert. Das sind die beiden Grundlagen, die ich Leuten dann auf jeden Fall erstens empfehlen würde. Und wir haben das Buch nicht 2006 angefangen, aber Philipp und ich kommen natürlich auch aus dieser Zeit, ne? Also wir haben das Buch geschrieben auf dem gesammelten Wissen, das wir in den letzten 20 Jahren eingesammelt haben in unserem Leben in der Digitalität. Und da spielt das halt immer noch eine wesentliche Rolle. Es gab also eine ganz kurze Zeit in der Medienwelt, wo es Produkte gab, inzwischen auch schon wieder. Weiß hat es neulich gemacht. Also Weiß hat ja seine Webseite abgeschaltet oder wird sie abschalten. Es gab auch so ein Ding, das hieß, wie hieß das noch?
Meinst du was wie Instant Publishing
also
oder sowas?
Es gab so ein paar Medienfirmen, die Inhalte nur auf Fremdkanälen veröffentlicht haben. Also keine eigene Webseite mehr hatten.
Und auch sowas wie Facebook zum Beispiel hat sich ja Instant Article Click, genau, glaube ich, hieß das genau, Produkt, genau, wo sie gesagt haben, publiziert doch direkt auf Facebook, weil dann sind die direkt drinne und dann bekommt ihr einen Share von den Werbern.
Das hat alles nicht funktioniert. So, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist etwas, also Now This News hieß das. Da die Plattform, die mir gerade nicht mal eingefallen ist. Diese Art, Inhalte zu publizieren und sich einfach nur sozusagen möglichst viel in den algorithmischen Strom rauszupuschen, ist eine, die für den Zweck und die Gestalt von Kirchengemeinden überhaupt nicht leistbar ist. Dazu musst du viel mehr Volumen, viel mehr Masse machen und auch viel mehr Direktanalyse, was funktioniert, was nicht. Das ist utopisch, auf diese Weise tatsächlich Aufmerksamkeit zu generieren. Es ist, also dazu muss man dann auch sagen, sind Kirchengemeinden halt doch zu speziell, immer noch, jeder einzelne für sich. Das kann man als Gesamtkirche, könnte man das vielleicht in Anspruch nehmen, aber bis wir die 40 Landeskirchen und Bistümer mal so koordiniert haben, dass sie das zusammen machen und tatsächlich ausreichend Medienmacht erzeugen könnten, um da irgendeine Form von algorithmischer Relevanz zu erzeugen, das wird noch eine Weile dauern. Da muss man den Papst bemühen.
Ja, die Frage ist ja auch, wie notwendig das sich auch ergibt.
Ne? Ich halte es nicht für notwendig. Also wenn du fragst, warum fangen wir nicht bei Instagram an? Naja, Instagram ist schön, wenn ich das gerne mache und was zu erzählen habe. Und das ist okay, kann aber natürlich auch eine gute Ergänzung zum Gemeindeleben. Es muss aber das Ganze nicht ersetzen. Und ich kann es natürlich auch sozusagen dort anfangen, wenn ich in Personalgemeinde bin. Also unsere ganzen Influencer, die sind natürlich, die müssen das Buch nicht lesen. Die wissen, wie das geht, weil die das täglich erleben und weil die ihre Kanäle haben und die funktionieren und die laufen. Und dort bildet sich Gemeinschaft. Das ist auch das ist der Grund, warum wir das Buch Digitale Gemeinde gestalten genannt haben. Es geht uns nicht darum, eine Online-Gemeinde zu schaffen. Also, dass ich sage, ich mache jetzt das, was Kirche ausmacht, nur im digitalen Raum. Das ist nicht das, was wir hier beschreiben, sondern wir beschreiben tatsächlich, wie kann ich aus der regiolokalen, vor Ort verankerten Gemeinde, wie kann ich die in der Digitalität besser aufstellen? Das ist unser Ziel. Und es gibt eben auch eine parallele Entwicklung in Kirche, die sich nicht an diesem, also nicht an diesem Framework orientiert, sondern die anders funktioniert. Und das ist auch okay. Ne? Und die müssen und können auch alle parallel existieren. Es gibt nicht nur das eine oder das andere.
Ja. Ich glaube, was ja wichtig in dem Kontext zu verstehen ist, ist halt dieser unterschiedliche Pull und Push, ne? Und dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Also was ich so oft bekomme, ist dieses so, wir machen einen Instagram-Kanal auf, um junge Menschen zu erreichen. Und man muss sich immer klar machen, also A, geht man in das Aufmerksamkeitsgame rein. Wenn man auf eine Algorithmus-Plattform geht, muss man auch den Algorithmus spielen können. Und das muss man verstehen. Und ansonsten hat es keinen Sinn. Und wenn ich halt irgendwas mache, wie zum Beispiel einen Schaukasten oder so, ne, niemals einen Schaukasten auf Instagram, dann ist es halt mit einem Informationskanal wie Newsletter halt viel relevanter, weil dann kann jeder, der meine Termine haben will, abonniert halt diesen Newsletter und bekommt das per E-Mail. Und das gibt den Algorithmus. So. Und dieses genau. Pull-Push-Ding ist wichtig. Ich habe das in einer anderen Podcast-Folge gesagt, es geht um die Kanäle für Reichweite. Dafür sind Algorithmen voll gut, weil die nämlich den Content weitertragen, wenn er gut ist. Es geht aber auch um die Frage von Information und von Bindung. So, und Homepage sind ja beim Information und Bindungs.
Und ich will auch mal sagen, ne, auf Instagram zu gehen und junge Menschen zu erreichen, das ist auch nicht, also das ist nicht die richtige Herangehensweise. Du wirst auf Instagram. Das ist
kein Automatismus.
Überhaupt kein Automatismus. Du wirst auf Instagram nämlich vor allem die Menschen erreichen, die deinen Content gut finden. Und du kannst nicht von vornherein sagen, naja, das ist Content für junge Menschen. Also, du kannst natürlich versuchen, eine Form zu gestalten, die dem eher entspricht, also die jungen Sehgewohnheiten entspricht. Nur weil du Instagram benutzt, heißt das noch lange nicht, dass du junge Menschen erreichen kannst. Geht ja selbst für TikTok nicht. Also, wenn du wirklich irgendwie sagst, ich möchte aber dort sein, wo der größte Anteil der Nutzerinnen und Nutzer jung ist, dann geh auf Snapchat. Aber da wirst du, also das ist für die jungen Menschen eine andere Plattform.
Witzig, ne? Weil Snapchat, ganz kleiner Seitendiskurs, das ist so Hidden Champion von Social Media Plattformen, hat niemand im Blick. So, aber wenn ich auch mit jungen Erwachsenen, jungen Jugendlichen arbeite und ich frage die Social Media Plattform ab, Snapchat ist fast immer dabei. So.
Ja.
Bin ich auch zu alt dafür. Habe ich mir installiert, war ich raus.
Das ist, du okay. sagst, ne, ist interessant, dass du das sagst, du bist zu alt dafür. Ich glaube, du könntest dir das auch drauf schaffen, wenn es wirklich dein Interesse wäre, dich dort zu engagieren. Aber es wäre auch ein Stück weit unauthentisch, wenn du das machst. Das ist dann die Frage, wen kann man finden?
Was ein großes Geheimnis ist, da sind wir wieder bei Kohorten und dass sich das durchträgt, ne? Weil ein großes Geheimnis ist ja, bei allen Accounts, auch bei den Accounts, die wir anschauen, ist ja, man erreicht die Leute, die einem selbst nahe sind. So, also ich erreiche Leute in meiner Alterskohorte, Kira erreicht Leute in ihrer Alterskohorte und je größer du wachsen kannst, desto mehr Anschluss findest du auch noch in anderen Zielgruppen oder sowas, ne? Das ist dein Glück irgendwann, dass du anschlussfähig bist, nicht nur in deinem Milieu, in deiner ähnlichen Struktur, sondern auch im anderen, und das ist dann cool, und wenn dein Inhalt ist, dann passt es, aber meine Zielgruppe wird mit mir alt, höchstwahrscheinlich, ne? So, meine Community altert mit mir. Ich sehe das ja auch, keine Ahnung, ich folge den Rocket Beans Leuten, früher Giga, folge ich halt, seitdem man noch MPEG-Dateien aus dem Internet runterladen musste, mhm, und so. Und wenn man sich deren Community anguckt, ja klar, kommen da immer mal wieder auch Jüngere hin, aber Real Talk, das sind halt die 30 plus Leute, so wie ich, die halt damals ihr Abi gemacht haben, 2000 bis 2010, und jetzt einfach mit denen alt werden, ne? Und so. Das darf man ja nicht vergessen, auch in diesem Kontext.
Das Phänomen nennt sich soziale Homophilie. Klingt jetzt, also hat nichts mit Geschlechtlichkeit und Sexualität zu tun, sondern tatsächlich mit genau diesem Phänomen.
Ich werde mir dieses Wort merken. Ja, aber ich glaube, sowas zu lernen einfach, ne? Also auch zu lernen, wo die eigenen Grenzen und die eigene Beschränktheit sind in Sachen, wo die eigenen Grenzen und Beschränktheit sind in Plattformen, klingt erstmal sehr limitierend, aber wenn ich das weiß, ist es ja auch super entspannend, weil ich auch nochmal einfach für mich wissen kann, was mein Wirkungsradius ist.
Genau,
also
das ist,
auf welche Sachen habe ich Einfluss.
Das ist das, was ich einfach sagte, ne? Man muss halt auch gucken, wen habe ich denn und wer hat Bock worauf und wer kann was, wer kann wen erreichen. Also ich darf auch da gabenorientiert arbeiten, wenn ich Menschen in der Gemeinde frage, wo können wir uns denn umtun? Und auch da kann es nur wiederholen. Ich würde sagen, also Webseite und Newsletter sind Pflichtprogramm, alles andere ist Kür. So, und das Wichtige ist rauszukriegen, welche Angebote machen wir denn vor Ort und sind die Menschen, die wir damit erreichen wollen, auch tatsächlich in der Nähe oder nicht? Und das ist jetzt natürlich fokussiert auf auch die physikalische Präsenz, aber selbst da, wenn ich dann ein digitales Angebot mache, hat es nichts mit dem Weg zu tun, den ich zurücklegen muss, aber das Thema, die Zeit und die Darreichungsformen müssen ja trotzdem passen.
Und jetzt sag mal, ja, jetzt sind wir noch bei Kommunikation die ganze Zeit gewesen und Digitalisierung. Vielleicht auch ein bisschen dein Steckenpferd, aber auch was hier drin ist, ist ja auch nochmal die Digitalisierung von Verwaltung. Mhm. Wie notwendig ist das, wenn ich jemandem zugewandt bin, dass meine Verwaltung auch digitalisiert sind?
Auch da ist wieder die Frage, welche Prinzipien lege ich eigentlich an? Und der Wunsch ist ja, dass Verwaltungsvorgänge, dass sie schnell sind, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie einfach sind und dass sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Und das geht oft auf digitalen Wegen leichter als auf analogen Wegen. Konkretes Beispiel, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Bistum, die führen ein digitales Dokumentmanagement ein, weil bei ihnen Rechnungen verloren gegangen sind. Also sie haben einfach zum Teil 4 bis 6 bis 8 Wochen gebraucht, um Rechnungen überhaupt zu bearbeiten. Und die haben so viele Mahnungen gekriegt und hatten dann irgendwann auch ein Steuerproblem oder zumindest angedrohtes, dass sie gesagt haben, okay, das kann nicht sein, dass wir irgendwie nicht wissen, wo unsere Rechnungen sind, die an uns gestellt werden. Und das ist so ein Beispiel, wo es dann akut wird. Aber es ist natürlich so, dass auch Verwaltungsvorgänge, wenn sie digital sind, einfacher von Schritt zu Schritt übergehen können. Wir haben im Buch einen ganzen Abschnitt quasi zum Thema, was ist ein digitaler Vorgang und wie kann ich den identifizieren? Und das ist tatsächlich dann, das ist das Kapitel Abläufe digitalisieren. Mhm. Das muss man üben, das Kapitel 6, Gemeindeverwaltung digitalisieren. Und das ist, zum einen geht es um Ressourcenschonung, zum anderen geht es aber auch einfach darin, die Erwartungen von Menschen, also ich sage jetzt mal ganz platt, unseren Kunden da draußen zu erfüllen, dass sie einfach in der Lage sein wollen, Dinge digital erledigen zu können. Und nicht, also ich meine, wer hat noch einen Drucker zu Hause, ne? Wenn ich ein Formular ausdrucken muss, um es auszufüllen und dann in der Gemeinde im Brief schreibe, dann brauche ich vielleicht 10 Tage, um das zu machen, weil ich erstmal irgendwem oder im Büro auf der Arbeit dann das Ding ausdrucke und dann nicht dran denke, es auszufüllen, und dann muss ich irgendwie noch einen Abendspaziergang machen, um es in den Briefkasten zu stecken, statt einfach bei der Anfrage auf der Webseite direkt das Formular ausfüllen zu können, abschicken, fertig. So. Mhm. Also allein das ist schon ein Zeitersparnis. Und man muss sich halt einfach angucken, man muss sich jeden Vorgang einzeln angucken und fragen, gibt es einen digitalen Anfang und gibt es ein digitales Ende? Und kann ich alle Schritte dazwischen tatsächlich auch auf diesem Weg digital gestalten? Und das ist auch eine Kunst, das zu können und das zu wollen. Man muss es aber eben sich einmal dann ganz gezielt und direkt angucken. Also man muss sich zusammen hinsetzen und sagen, was machen wir da eigentlich, mit welchem Ziel? Hat das Ziel einen digitalen Endpunkt? Und da muss man gucken, wie kriegen wir diesen digitalen Endpunkt so lange nach vorne geschoben, bis auch der digitale, bis auch der Anfang ein digitaler Startpunkt.
Wenn ihr Lust habt, euch mehr über die digitale Gemeinde zu informieren, die, wie ihr gehört habt, nicht nur sich darauf beschränkt, digitale Kanäle zu nutzen, sondern einen sehr umfangreichen Blick auf die Möglichkeiten und Potenziale richtet, dann könnt ihr das machen in dem Buch Vernetzt und Zugewandt, digitale Gemeinde gestalten. Ist erschienen im Neukirchener Verlag. Findet ihr auch bei uns im Store auf store.ruach.jetzt von Philipp Greifenstein und Tanno Terbeuken. Genau. Bevor die letzte Frage an dich kommt, Tanno, den Hinweis in eigener Sache, wenn du diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest und auch das Netzwerk magst und unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du es sehr gerne tun auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch. Hast du die Möglichkeit, über Steady ein Abo abzuschließen. Damit finanzierst du die unabhängige Infrastruktur, die sich mit Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung beschäftigt. Denn Podcast hosten, für die CreatorInnen da sein, Projekte anzuschieben etc., ist etwas, was immer viel Vorleistung braucht. Und wir freuen uns natürlich, dass wir bis hierhin auch gekommen sind. Aber ihr würdet vor allem mir sehr viele schlaflose Nächte ersparen, wenn wir die Finanzierung auf breitere Füße stellen. Und damit könnt ihr ein Unternehmen dadurch, dass ihr dieses kleine Abo abschließt, glaube ich, ab 3 Euro, 3,50 Euro an im Monat oder Jahresbetrag 36 Euro. Das hilft uns sehr und Gott sei Dank machen das ja auch schon über 30 Personen. Und danke dafür auf jeden Fall. Und wenn ihr diesen Podcast auch mögt, genau diesen, dann empfehlt ihn auch gerne weiter. Bewertet ihn auf den Plattformen, schreibt Kommentare dazu und teilt diesen Podcast den Leuten, wo ihr denkt, die sollten das ganz speziell nochmal hören. Hanno, die letzte Frage an dich. Normalerweise ist ja, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft? Aber diese Antwort haben wir ja gehört. Deswegen hätte ich ganz gerne, was meinst du? Hätte ich ganz gerne von dir beantwortet. Was meinst du denn? Was ist die eine Sache, die du dir wünschst, dass jede Gemeinde die in 5 Jahren hat?
Ich wünsche mir, dass jede einzelne Kirchengemeinde einen Menschen hat, der sich vor die versammelten Haupt- und Ehrenamtlichen stellt und sagt, schön, dass wir das machen. Was machen wir als nächstes? Was für Ideen habt ihr? Das probieren wir jetzt mal aus für einen begrenzten Zeitraum und dann gucken wir, ob es weitergeht. Und außerdem wünsche ich mir, dass jede dieser Kirchengemeinden das Buch von Philipp und mir im Regal stehen hat und sagt, wenn ihr gar nicht wisst, wie das gehen soll, dann zieht es aus dem Regal und lest es nochmal nach.
Sehr gut. Vielleicht gibt es ja dann die aktualisierte Auflage nach 5 Jahren.
Philipp und ich haben es so geschrieben, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass die Grundlagen und die Prinzipien da drin so 5 bis 6 Jahre halten und da muss man wahrscheinlich nochmal aktualisieren. Gerade das Kapitel zu künstlicher Intelligenz wird mit Sicherheit dann nicht mehr so up-to-date sein. Aber das machen wir dann natürlich gern.
Perfekt. Dann danke für deine Zeit und dass du die Inhalte deines Buches hier vorgestellt hast.
Sehr gern.
Bis demnächst.
Bis dann. Mach's gut.
Tschüss. Ciao.